2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 28. April 2025, 19.10 Uhr ist etwas über eine Stunde her und ihr hört den Millerton vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstagnachmittag. Wir alle hatten gehofft, dass wir schon gegen unsere FreundInnen vom SV Werder Bremen den Klassenerhalt definitiv klar machen können. Da haben dann andere Ergebnisse nicht mit reingespielt. Und so hoffen wir, dass wir am Samstag am Millerntor dann endlich den auch rechnerisch klaren Klassenerhalt feiern können. Über das Spiel spreche ich, Yannick, mit meinem Namensvetter, der es aber nicht mit dem FC St. Pauli, sondern mit dem VfB Stuttgart hält und sage deshalb Moin Yannick.
Servus und Moin Moin. Hi Yannick.
Ja, gut, dass wir nur zu zweit aufnehmen. Das heißt, es kann zu keinen Verwechslungen führen. Ja, wir haben in der Terminfindung und Vorbesprechung schon festgestellt, du warst schon mal bei uns, das ist aber auch schon über 5 Jahre her. Von daher würde ich dich erstmal bitten, wir haben bestimmt einige HörerInnen seitdem dazu bekommen. Stell dich doch erstmal vor zu unseren klassischen 3 Fragen. Wer bist du? Was machst du sonst so in deinem Leben? Und warum reden wir beide heute über den VfB Stuttgart?
Ja, also wer bin ich? Ich bin der Yannick mit J, zur besseren Orientierung. Ich bin mittlerweile 32 Jahre jung. Was mache ich sonst so in meinem Leben, außer die Podcasterei und Bloggerei bei Rund um den Brustring? Ich arbeite ganz unspektakulär eigentlich bei einem Personaldienstleister, als Projektassistent ganz klassisch im Büro. Also das ist dann so ein bisschen der Ruhepol, sage ich mal, auch wenn es da nicht immer ganz ruhig zugeht. Und ja, sonst in meinem Leben neben dem Fußball interessiere ich mich sehr für ältere Fahrzeuge, Youngtimer, Oldtimer. Hab leider selber noch keinen, aber gehe gern mir diese Autos anschauen. Ich komme hier auch aus einer Region. Stuttgart ist ja dafür bekannt. Da werden schöne Autos gebaut, die auch ja bei euch auf dem Kiez gerne mal gefahren werden, definitiv. Und ansonsten beschäftige ich mich viel mit Geschichte, Politik. Ich lese sehr gerne, mache ab und zu auch mal Sport, versuche regelmäßig ins Gym zu gehen. Und das ist dann so neben dem VfB mein weiteres Tätigkeitsfeld in meinem Leben. Ja, wie beschäftige ich mich mit meinem Verein? Natürlich, klar, über den Blog, Podcast. Der Verein VfB Stuttgart spielt in meinem Leben eine ganz große Rolle. Ist sicherlich wie bei euch auch der FC St. Pauli. Man beschäftigt sich eigentlich jeden Tag damit, man guckt, was gibt's Neues. Man hat ja heutzutage im Jahr 2025 verschiedene Möglichkeiten über Social Media. Man ist in verschiedenen Communities, Bubbles unterwegs. Ich selber bin auch noch aktiv in einem Fanclub dabei, sprich ich bin auch regelmäßig im Stadion anzutreffen, ob auswärts oder daheim. Versuche ich eigentlich so viel wie möglich mitzunehmen und auch so eine liebgewonnene Aktivität aus Kindheitstagen ab und an auch mal runter an die Mercedesstraße zu fahren, um den Jungs beim Training zuzuschauen. Gerne bin ich auch ab und zu mal bei den Jugendmannschaften unterwegs, bei unserer zweiten Mannschaft, die ja aktuell in der dritten Liga spielt und auch bei unseren VfB-Frauen. Also man sieht, mein Leben ist doch durch den VfB schon recht gut ausgefüllt.
Ja, das teilen wir beide auf jeden Fall. Und ja, rund um den Brustring ist der Blog und Podcast, bei dem du tätig bist, quasi so ein bisschen, ja, könnte man sagen, das Pendant zum Millerntor, nur halt für den VfB. Da darf man vielleicht gratulieren. Ihr habt jetzt vor kurzem eure 250. Ausgabe rausgebracht. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, vielen Dank. Ich gebe es weiter auch an das Team, ja. Seit 2017 ist der Podcast unterwegs und seit 2015 der Blog schon.
Also wir hatten deinen Kollegen Lennart unter anderem auch schon häufiger hier zu Gast. An dieser Stelle liebe Grüße. Genau, und ihr macht quasi so ein bisschen das, was wir machen, nur halt rund um den Brustring. Dann lass uns doch einfach mal ins Thema einsteigen. Ich gehe erstmal mit dir zurück in den Sommer letzten Jahres. Ihr seid in der Saison davor Vizemeister geworden. Böse Stimmen würden sagen, ihr habt ein bisschen überperformt. Aber das weckt ja vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung an die nachfolgende Saison, auch wenn man dann Champions League spielt und so weiter. Ja, mit welcher Erwartungshaltung bist du denn einfach in diese aktuell laufende, noch laufende Saison gegangen?
Natürlich habe ich mich in allererster Linie als Fan gefreut auf die Champions League, auf die Europapokalreisen, auf die Europapokalnächte bei uns im Neckarstadion. Aber natürlich war es ja auch so, es sind mit Waldemar Anton, mit Serhou Guirassy und auch Hiroki Ito drei absolute Schlüsselspieler und Gründe für diesen Erfolg, den du ja gerade erwähnt hast, nämlich die Vizemeisterschaft gegangen. Und ein Verein wie der VfB Stuttgart muss dann eben gucken, wie er diese ersetzt. Das ist dann in Form beispielsweise von Ermedin Demirovic passiert, den man geholt hat vom FC Augsburg. Man hat Dennis Undaf fest verpflichtet, man hat Nick Woltemade dazu geholt, Jeff Chabot für die Abwehr, nur um mal ein paar Namen zu nennen. Ich habe mir einfach nur gewünscht, das ist wirklich so, das ist jetzt auch nur meine exklusive Meinung, aber ich glaube, ein Großteil der VfB-Fans sieht es ähnlich, dass der VfB einfach diese Doppelt- und Dreifachbelastung mit Champions League, mit DFB-Pokal und der Bundesliga gut auffangen kann. Das ist in Teilen auch gelungen, in manchen Perspektiven leider nicht so gut, aber ansonsten habe ich mir einfach gewünscht, dass der VfB sich weiter dort etabliert, jetzt nicht nochmal die Vizemeisterschaft zu holen, das wäre vermessen gewesen, auch zum damaligen Zeitpunkt, aber einfach eine gute Rolle in der Bundesliga spielt und vielleicht dann auch so Richtung Euroleague vielleicht oder ja, zumindest raus aus der kritischen Zone. Man darf nie vergessen, trotz der vergangenen Saison, wo der VfB Stuttgart herkommt, was alles passiert ist rund um diesen Verein in den letzten 10 Jahren. Das ist wirklich, ich glaube, Achterbahnfahrt ist da noch harmlos ausgedrückt. Deswegen, die meisten VfBler und VfBlerinnen wissen genau, wo man auch herkommt. Aber ich gebe dir natürlich auch recht, gewisse Begehrlichkeiten weckt so eine Saison schon. Das ist aber auch, glaube ich, ganz natürlich. Nur, man muss es, finde ich, auch immer realistisch einschätzen.
Okay, dann können wir ja ein bisschen drauf schauen, wie das bisher so für euch verlaufen ist. 31 Spieltage sind schon rum. Welches Fazit würdest du Stand heute ziehen und gibt es Partien, die du besonders hervorheben würdest?
Also, welches Fazit würde ich ziehen? Ich würde auf jeden Fall das Fazit ziehen, dass doch dann mit diesem Kader mehr drin gewesen wäre. Also, dass man zumindestens, man ist ja eigentlich bis Januar sehr gut dagestanden in der Tabelle, war auch wieder auf Rang 4, Rang 3 auch mal zwischenzeitlich unterwegs. Klar, Bayern, die sind enteilt, das ist einfach so, da brauchen wir ja auch nicht drum rum reden. Leverkusen genau dasselbe. Aber ja, klar, man hat dann eben diesen Leistungseinbruch gehabt, der dann eben ja sich so ein bisschen manifestiert hat an auch, der kam so ein bisschen mit dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Und ja, ich würde einfach, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, es wäre definitiv mehr drin gewesen, weil eben diese Partien, die dann auch verloren gegangen sind, in den meisten Fällen auch Spiele waren, die man hätte gewinnen können, wenn man anders rangegangen wäre. Ich möchte jetzt nicht jede einzelne Partie nochmal analysieren, aber Spiele, die ich vielleicht hervorheben möchte, klar, das 4-4 gegen Union in der alten Försterei, Rekordspiel.
Historisch, ja.
Historisch, eine erste Halbzeit, wir haben in der letzten Folge drüber geredet, das ist wirklich, das ist ja ein historisches Spiel. Für mich persönlich auch eine coole Partie, die ich hervorheben möchte, da war ich auch im Stadion, der 1-2 oder 2-1-Sieg aus unserer Sicht bei Borussia Dortmund. Das war auch so ein Ding, wo ich sage, das war eine tolle Leistung der Mannschaft, einfach auch in Bezug auf Kampf, auf Leidenschaft, auf Verteidigen, gegen den Ball agieren. Ja, das sind so Spiele und ja, vielleicht noch eins, was so ein bisschen in die Kategorie Spektakel man setzen kann. Also ich nenne jetzt mal nur Bundesligaspiele, das ist sicherlich das 3-4 gegen Leverkusen zu Hause, was auch ein kurioser Spielverlauf ist, für den neutralen Zuschauer sicherlich sehr unterhaltsam, als VfBler einfach die reinste Hölle, weil gegen Leverkusen, das ist halt auch so ein bisschen eine Geschichte, die der VfB da hat. Das sind so Spiele, die man sicherlich hervorheben kann.
Okay, ich hake mal bei dem letzten Spiel kurz ein. Kannst du kurz mir und den HörerInnen erzählen, was ihr speziell mit Bayer Leverkusen für eine Historie verbindet? Das ist vielleicht nicht jedem klar oder jeder?
Genau, also das hat eigentlich so ein bisschen in der letzten Saison angefangen, in dieser Vizemeistersaison, wo Bayer 04 Leverkusen wirklich ein Grandioses aus sportlicher Sicht geleistet hat. Man kann ja zu diesem Verein stehen, wie man möchte, aber sportlich, die haben einen tollen Fußball gespielt und es gab dann eben das Aufeinandertreffen im DFB-Pokal, das war im Viertelfinale und das ist eben auch so ein Spiel, wo der VfB beispielsweise eigentlich sehr, sehr gut drin ist, zwischenzeitlich in Führung geht. Robert Andrich muss eigentlich vom Platz gestellt werden. Und es waren eigentlich immer sehr heiße Partien zwischen dem VfB und Bayer 04 Leverkusen. Also beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Man kann ja gerne mal die Spielzusammenfassung, die gibt es ja auf YouTube etc. anschauen. Es waren eigentlich immer enge Spiele, es waren knappe Spiele und in den meisten Fällen dann aber halt doch mit dem besseren Ende für Bayer 04 Leverkusen. In der letzten Saison führt der VfB im Bundesligaspiel in Leverkusen bis zur 90. Minute mit 1-2 oder 2-1 in dem Fall. Dann kommt, was Jonathan Tah, ich weiß es gerade gar nicht mehr, kommt halt auch wieder dieser Bayer 04 Leverkusen-Dusel. Das gleiche war eben im Pokal, wo dann eben Jonathan Tah dann das entscheidende Tor macht. Also sehr dramatische Spiele, um es mal zusammenzufassen. Spiele, bei denen es zur Sache geht. Spiele, bei denen einzelne Spieler auch aneinander geraten. Im DFL Supercup Anfang der Saison beziehungsweise noch vor Saisonstart, gab es auch so ein paar Szenen. Ich glaube, Boniface ist es, der dann, da gab es dann ein Elfmeterschießen, wo dann nach dem gewonnenen Elfmeterschießen so, ja, man kann es auf dem Foto nicht erkennen, aber es sieht so aus, wie als wenn er eben den bekannten Finger in Richtung der VfB-Bank zeigt. Ja, es ist so eine kleine Rivalität auf sportlicher Seite entstanden. Einfach so ein bisschen durch die letzte Saison bedingt, weil es da viele Aufeinandertreffen gab.
Okay, also noch gar nicht so alt, diese Rivalität.
Eigentlich nicht, nein.
Nee, und diesen Nimbus Leverkusen hat ja Bayer jetzt spätestens auch bei unserem letzten Heimspiel abgelegt. Also da hatten wir sicherlich auch Befürchtungen, dass das auch irgendwie aktuell sein könnte. Aber eigentlich ist da, nachdem es 1-1 stand, nicht mehr viel passiert. Also sicherlich auch eine ganz andere Mannschaft in dieser Saison als noch letzte Saison, die hat, wie du sagst, sportlich herausragend war bei allem, was man sonst von dem Verein halten kann. Sicherlich sportlich definitiv verdient damals und ja, um auch mal euch zu loben, ihr habt ja auch einfach eine Saison gespielt, die dann im Vizemeistertitel mündete. Das hätte sicherlich in anderen Jahren, wenn es eben nicht Leverkusen gegeben hätte, die da nahezu ungeschlagen voranmarschieren, hätte das sicherlich auch zur Meisterschaft reichen können. Ding Dong, Werbung. Auch in dieser Saison unterstützt die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg das VDS-NDS-Team des Melanton bei ihrem Podcast. Ihr kennt das Sortiment von Kervida noch nicht? Dann gönnt euch doch den Entdecke, Genieße Kervida 6er. Darin steckt echte Hamburger Vielfalt. Ihr könnt euch einmal durch das Standardportfolio durchprobieren und zum krönenden Abschluss noch eine saisonale Spezialität genießen. Wenn ihr neugierig geworden seid, geht doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Springen wir mal in das Hier und Jetzt. Ihr steht mit aktuell 41 Punkten auf Platz 11, 11 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet in deinem Fazit der bisherigen Spieltage. Am 19. Spieltag stand man noch mit 32 Punkten auf Platz 4. Und ja, da haben sicherlich auch Außenstehende gedacht, okay, Stuttgart peilt die Champions League an. Nun hat man aber aus den letzten 12 Spielen nur 9 Punkte geholt, logischerweise, wenn man ein bisschen rechnet. Versuch uns mal zu erklären, ich weiß, es ist zu komplex, um das jetzt in einer Podcast-Folge abzuhandeln, aber versuch mal ein paar Gründe zu finden, warum ist man da jetzt so ins Mittelfeld abgerutscht und was ist da passiert?
Ganz einfach, also wenn man es kurz und prägnant sagen möchte, man hat zu wenig aus den Spielen herausgeholt. Wie gesagt, man muss sich nur die Ergebnisse anschauen. Nehmen wir mal jetzt exemplarisch zum Beispiel ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, wo es ein schwieriges Spiel ist, wo du aber in Führung gehst und dann innerhalb von 5 Minuten das Spiel eigentlich aus der Hand gibst und 2 Tore kassierst und das Ding verlierst. Das Spiel gegen Leverkusen, was ich vorhin erwähnt hatte, du führst in der 80. Minute noch mit 3-1. Also mehr brauche ich dann, glaube ich, nicht sagen. Das Ding geht am Ende 3-4 aus. Also das sind alles so Sachen, also ich würde mal sagen, dass die Mannschaft es gerade nicht schafft, über 90 Minuten ihre Leistung stabil zu zeigen. So ein bisschen ist auch diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit abhanden gekommen. Die zeigen sie dann zwar ab und an noch, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Union Berlin, dieses Spiel, was ich vorhin erwähnt habe, das Rekordspiel, wo sie dann auch zwar in Rückstand geraten, zwischenzeitlich wieder ausgleichen, aber dann eben doch wieder Gegentore kassieren. Das ist auch ein Punkt. Zu viele Gegentore, zu viele Fehler, individuelle Fehler in der Defensive. Standards, ganz, ganz großes Problem beim VfB. Da gebe ich euch jetzt auch noch Tipps hier, aber das ist eine allgemeine bekannte Schwäche. Standards, das ist einfach ein Thema beim VfB, kann man auch exemplarisch ganz gut am Spiel gegen Union Berlin zeigen. Da kriegen wir, glaube aus drei Standards zwei Tore, das ist einfach zu viel und das reicht dann eben nicht auf diesem Niveau. Und dann ist auch ein Thema die Chancenverwertung, die Formkurve von einigen Spielern auch in der Offensive. Exemplarisch zu nennen wäre da Dennis Undaff, der ja, sag ich mal, der Star der letzten Saison war, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Cooler Typ, toller Spieler, ist in Stuttgart wirklich sowas wie ein Publikumsliebling geworden. Hatten wir schon lange nicht mehr in der Form, hat aber zuletzt eben auch mit seiner Leistung Probleme gehabt und das merkt man dann halt auch einfach, ohne ihn jetzt da als einzigen hervorzuheben. Aber er ist jetzt halt, sag ich mal, so ein prominentes Beispiel da dafür, wenn man das jetzt so mal analysieren möchte letztendlich. Sebastian Hoeneß hat selber gesagt, er kann sich, angesprochen auf diese miserable Heimserie, wir haben jetzt 6 Heimspiele in Folge verloren, das gab es noch nie in der Historie des VfB Stuttgarts, er kann sich selber nicht mehr erklären. Und dann, wenn der Trainer schon solche Aussagen macht, sicherlich analysiert er das und man kann auch, wie gesagt, die Spiele einzeln sezieren, aber das sind jetzt mal so beispielhaft ein paar Faktoren, wo ich denke, wo mit ausschlaggebend sind dafür, dass eben gerade die Formkurve beim VfB Stuttgart eher in die falsche Richtung zeigt.
Ja, speaking of Formkurve, ich unterfüttere das mal kurz mit einem paar Zahlen in der aktuellen Formtabelle, die letzten 6 Spiele betrachtet, seid ihr nur auf Platz 14, 1 Sieg, 1 Unentschieden und ganze 4 Niederlagen, 12 Tore geschossen, 12 Tore aber auch gefangen. Spricht natürlich dafür, dass da anscheinend so ein Formtief jetzt nicht nur einzelne Spieler betrifft, sondern auch die gesamte Mannschaft. Ich habe heute auch den aktuellen Rasenfunk gehört, der macht auch diese Defensive als einen Grund aus, also Max macht die als einen Grund aus und spricht auch davon, dass der VfB ein Stück weit zu ausrechenbar ist. Würdest du dem zustimmen?
Das ist definitiv ein sehr, sehr gutes Fazit von Max, wenn er das so gesagt hat. Genau, es ist zu ausrechenbar. Wenn du dir das letzte Spiel anguckst gegen Heidenheim, ich war im Stadion, der VfB, einfach gesagt, macht die Tore vorne nicht und wird am Ende dann bestraft. Ganz einfache Regel im Fußball, aber der VfB ist in seinen Ansätzen gerade auch im Offensivspiel. Ja, es ist so ausrechenbar. Jeder Gegner weiß im Prinzip, Chris Führig, jeder weiß, welchen Move er macht. Ab und zu klappt er mal, aber der Junge steht jetzt aktuell bei 2 Saisontoren. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal mit Zahlen so ein bisschen untermauert. Auch wieder so ein Thema. Die Defensive macht zu viele Fehler und ja, ist letztendlich die Mannschaft dann infolgedessen zu ausrechenbar für jeden Gegner. Du hast eine überragende Performance letzte Saison gezeigt, überperformt, wie man so schön sagt. Und jetzt bist du eben zu ausrechenbar am Ende des Tages. Und das ist leider der Grund oder mit einer der Gründe dann auch, warum es nicht läuft.
Okay, für uns natürlich gut zu hören, dass da jetzt gerade vieles nicht gut läuft. Was da am Samstag bei rauskommen könnte, dazu kommen wir gleich noch. Aber du hast jetzt schon sehr viel drüber gesprochen, was nicht gut läuft. Kommen wir doch mal zu was Positiven. Ihr steht das erste Mal seit der Saison 2012-13 im Finale des DFB-Pokals. Da fand ich ganz bemerkenswert. Damals habt ihr gegen den FC Bayern mit 2-3 aus eurer Sicht verloren. 6 Jahre davor, in der Saison 6-7, wart ihr auch schon im Finale. Da habt ihr nach Verlängerung mit 2-3, oh Wunder, gegen den ersten FC Nürnberg verloren. Und habt damals aber trotzdem die Meisterschaft geholt. Also die großen Erfolge gehen schon ein ganzes Stück zurück. Du kannst ja auch noch ein bisschen einordnen, wie du das damals erlebt hast. Da müsstest du ja auch schon in VfB-Bettwäsche geschlafen haben, rein rechnerisch.
Definitiv, ja, ja.
Aber der letzte Pokalsieg ist halt aus dem Jahre 1997. Das dürftest du noch nicht so wirklich mitbekommen haben.
Nee, tatsächlich nicht. Also mein Fanclub tatsächlich, der in dem ich Mitglied bin, da sieht man auf dem Siegerfoto ein Banner auch tatsächlich hängen von eben jenen 1997 war das ja gegen Energie Cottbus 2-0 gewonnen, 2x Elber. Also man sieht, das ist schon eine ganze Weile her. 2006, 2007 war natürlich eine Traumsaison. War auch tatsächlich meine erste Saison, die ich im Stadion verbringen durfte. Also da hatte ich einen richtigen Jackpot gezogen. Damals war es auch tatsächlich noch so, kann man heute gar nicht glauben. Es war ja der Sommer nach der WM, nach dem Sommermärchen. Es war eine riesige Euphorie rund um den Fußball, aber du hast trotzdem noch mega gut Karten gekriegt beim VfB. Das ist mittlerweile leider nicht mehr so. Und das ist eine Saison natürlich da, das ist wie ein Rausch gewesen. Also da hat ja keiner damit gerechnet, dass der VfB die Meisterschale holt. Und dann gab es dieses Spiel in Bochum, die Monsterparade von Timo Hildebrand. Also da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Habe auch hier bei mir im Zimmer das legendäre Meistertrikot. Man hat ja dann nur in Rot gespielt, nur im Auswärtstrikot aus Aberglaube, weil man in diesem dann auch nur gewonnen hat. Und das war eine tolle Mannschaft mit Gomez, Khedira, die damals dann ihren Durchbruch hatten letztendlich. Die Mexikaner, Pavel Pardo, Ricardo Osorio, Fernando Meira als Kapitän, der dann die Meisterschale noch verkehrt rum hochhält beim Jubeln. Ja, einfach genial. Und ein paar Tage später gab es dann eben das besagte Pokalfinale. Man hatte das erste Mal die Chance aufs Double in der Vereinsgeschichte. Ging leider nicht gut aus. Man war dann auch relativ früh in der Partie, kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit war es, glaube ich, Kakao war es, glaube ich, eine rote Karte, Platzverweis, man war in Unterzahl. Nürnberg mit Hans Meyer damals an der Seitenlinie hat dann natürlich seine Chance gewittert. Das war dann nicht ganz so schick. Jan Christiansen macht damals dann in der Verlängerung ein Megator. Ich habe nie wieder was von dem Jungen gehört, aber in dem Moment hat er sich in Nürnberg und im Frankenland unsterblich gemacht und hat vielen schwäbischen Fußballfans ein bisschen das Herz rausgerissen, aber man war deutscher Meister und das ist einfach was, was immer bleibt und was einfach auch, ja, der Traum einfach ist, glaube ich, eines jeden Fußballfans in Deutschland, einmal diese Schale zu gewinnen mit seinem Verein. Und jetzt haben wir es, ja, du hast es gesagt, nach 2013, das war ein Pokalfinale, da hast du natürlich gegen eine Bayern-Mannschaft gespielt, die waren damals, ja, Triple-Sieger, waren amtierender Champions-League-Sieger, deutscher Meister, das war eine Top-Truppe. Man war relativ früh dann auch 3-0 hinten, hat sich dann nochmal rangekämpft, aber da hatte man einfach keine Chance, das musste man anerkennen. Bin jetzt kein großer Fan der Bayern, aber das muss man auch anerkennen, das war schon eine krasse Truppe damals. Also wer diese Bayern damals verfolgt hat, der hat schon gewusst, was da auf einen zukommt. Und jetzt hat man natürlich so ein bisschen Blut geleckt gehabt. Man ist 2023 ganz knapp im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt gescheitert und hatte immer so ein bisschen diesen Wettbewerb im Hinterkopf, weil es natürlich auch ja ein Wettbewerb ist, wo du, wenn du auch ein gewisses Losglück hast, was der VfB sicherlich in dieser Pokalsaison auch hatte, sehr weit kommen kannst. Und St. Pauli, euch brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Magische Pokalnächte hattet ihr auch schon. Und so war es dann auch diese Saison bei uns, was dann eben gipfelte in diesem Halbfinale gegen RB Leipzig, wo ja die Mannschaft, und das ist das Kuriose, vielleicht ja auch schon in so einer eher schwierigen Verfassung war, aber es trotzdem geschafft hat, mit einer tollen Leistung eben verdient dann auch in dieses Pokalfinale einzuziehen, sich auch hier wirklich reingekämpft hat in das Spiel gegen einen Gegner, der auch phasenweise ja spielerisch überlegen war, aber man hat dann wirklich gemeinsam mit dem Stadion, es war eine bombastische Stimmung in der Schüssel, man hat es dann einfach geschafft, dieses große Ziel Berlin zu erreichen. Und auch hier soll jetzt nicht despektierlich klingen, man hat jetzt natürlich schon eine große, große Chance, mal wieder nach 2007 einen Titel ins Ländle zu holen. Bei allem Respekt vor Arminia Bielefeld, ich möchte die nicht unterschätzen und da ziehe ich auch wirklich alle Hüte, die ich habe, davor, was die geleistet haben. Das ist fast noch höher anzuerkennen, wie das, was beim VfB da passiert ist, aber jetzt ist halt wirklich eine ganz, ganz große Chance da und du merkst, viele VfBler haben jetzt auch nach dem vergangenen Spiel, glaube ich, schon so ein bisschen mit der Saison abgeschlossen und freuen sich einfach auf diesen 24. Mai. Ich habe auch das große Glück, ich habe eine Karte und es wird mein erstes Pokalfinale sein und ich zähle auch schon tatsächlich die Tage. Das ist einfach ein großes Highlight und wir freuen uns. Aber natürlich muss vorher auch noch diese Saison seriös beendet werden, ganz klar.
Okay, da steckte jetzt ganz viel drin. Wir haben gelernt, damals schon dann Erfolge mitgefeiert und jetzt natürlich die Hoffnung, dass es mit dem Pokaltitel dann wieder klappen könnte. Jetzt ist die Frage, wenn wir vielleicht auch so ein bisschen darüber auf das Spiel am Samstag kommen. Du hast gesagt, die ganze Fanszene oder viele VfB-Fans ja, haken die Saison so ein bisschen ab und alles fokussiert sich auf das Pokalfinale. Wird das denn, glaubst du, bei den Spielern auch so sein oder müssen wir am Samstag auch damit rechnen, dass da auch in der Liga noch alles gegeben wird.
Also ich hoffe es für die Mannschaft, dass die Jungs alles geben. Also und so wie ich Sebastian Hoeneß kenne, wird er die Mannschaft, und das hat er auch schon jetzt in Interviews nach dem Spiel mehrmals betont, er wird die Mannschaft entsprechend vorbereiten. Und die Jungs sind ja auch von ihrer Grundmentalität her gut unterwegs. Also sie haben sich zwar wirklich in vielen Spielen jetzt auch ein bisschen hängen lassen. Der eine oder andere hat auch, wie gesagt, mit seiner Leistungskurve zu kämpfen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, Sebastian Hoeneß wird den Jungs dann schon den Schlendrian ein bisschen austreiben, wie man so schön sagt. Natürlich ist es aber auch so, er weiß natürlich auch, am 24. Mai steht das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte an. Das ist einfach so. Und sicherlich werden jetzt auch keine unnötigen Risiken eingegangen, gerade auch in Bezug auf Spieler, die eingesetzt werden, wenn Spieler angeschlagen sind. Aber dennoch denke ich, wird es schon auch jetzt am kommenden Samstag am Millerntor ein gutes Fußballspiel geben. Also da wird jetzt keine Mannschaft kommen, die sich komplett aufgegeben hat. Die Jungs wollen, und das suggerieren sie auch, wirklich sich gut und seriös aus dieser Saison verabschieden und schauen, für was es dann am Ende letztendlich reicht. Also da wird schon ein Gegner kommen, der sich auch wehrt ans Millerntor. Da bin ich überzeugt davon.
Okay, schade. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ihr uns kampflos den Klassenerhalt überlasst.
Den habt ihr sowieso aus meiner Sicht. Also da muss ich mal einhaken, den hat der FC St. Pauli definitiv. Also ich glaube, da wird nicht mehr viel schief gehen. Das ist eins, was aus meiner Sicht, ich verfolge euch jetzt nicht so intensiv, aber wenn ich so sehe, eure Konkurrenten, nee, das müsste eigentlich passen aus eurer Sicht.
Ja, also solange es nicht rechnerisch klar ist, würde ich dieses eigentlich noch relativ groß schreiben, weil auch unsere vergangenen Auftritte in der Bundesliga gezeigt haben, naja, wenn man dachte, alles ist schon klar, hat man danach viele Punkte liegen lassen und es ging doch nochmal in die Binsen. Aber ja, du hast vollkommen recht, also je nachdem, wie das Spiel am Freitagabend zwischen Heidenheim und Bochum ausgeht, kann man da gegen euch schon den Klassenerhalt klar machen am vorvorletzten Spieltag. Und ja, das wäre sicherlich genau das, was sich alle gewünscht haben. Also ich persönlich möchte halt nicht, dass es bis zum letzten Spieltag dauert und man am letzten Heimspieltag gegen Bochum dann noch zittern muss und hoffen muss, dass es gut ausgeht. Ich möchte da jetzt gerne schon Klarheit haben. Und auch der vergangene Spieltag, ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass, du hast das Spiel ein bisschen skizziert, dass Heidenheim da gegen euch mit einem Lucky Punch 1-0 gewinnt, aus ihrer Sicht. Das hatten wir sicherlich nicht kommen sehen. Hätten die verloren gegen euch und wir hätten gewusst, wir holen diesen Punkt gegen Bremen, dann hätte das Ganze schon ein bisschen anders ausgesehen. Aber nun verschiebt sich das Ganze auf den kommenden Spieltag. Genau, die Frage, was du dir zum Pokalfinale ausrechnest, machen wir vielleicht einfach basierend auf dem Ergebnis vom Samstag in dem Nachgespräch, was wir bald dann noch führen, und kommen einfach mal wirklich zum Samstag. Du wirst selber auch am Millerntor vor Ort sein. Wie hast du denn deinen Besuch bei uns bisher so geplant?
Also tatsächlich werde ich nicht vor Ort sein. Mir ist leider was dazwischen gekommen, was Persönliches. Deswegen leider Gottes werde ich nicht vor Ort sein. Aber ich weiß von meiner Reisegruppe, mit der ich eigentlich unterwegs gewesen wäre, die werden schon am Donnerstag anreisen. Ist ja ein Brückentag am kommenden Freitag und werden eine tolle Zeit in Hamburg verbringen. Ich verbringe eigentlich, wenn ich nach Hamburg gehe, die meiste Zeit dann auch wirklich am Hafen, in der Innenstadt, so die typischen Touri-Hotspots. Bin ein bisschen auch auf dem Kiez unterwegs, war auch schon mal im Jolly Rogers vor einigen Jahren, allerdings ist schon etwas länger her. Ja, so diese typischen Kiezläden natürlich besuchen, das ist ja für uns aus dem Ländle dann auch was Besonderes. Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall wieder dabei sein, deswegen bleibt ihr auch bitte schön in der Liga, weil euer Stadt Nachbar, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob das klappt. Also Hamburg-Trips sind immer was Besonderes für viele VfBler, das weiß ich. Gibt auch tatsächlich einen großen VfB-Fanclub in der Hansestadt. Die Cannstatter Kurve Hamburg heißen die, glaube ich, oder von oben irgendwie so. Großer OFC, der so ein bisschen die nordischen VfB-Fans vereint. Und dementsprechend werden viele VfBler schon frühzeitig anreisen, werden sich in der Stadt so ein bisschen vielleicht auch breit machen, werden sicherlich eine coole Zeit haben. Und ja, ich finde es sehr, sehr schade, dass es für mich dann diesmal nicht gereicht hat, aber wie gesagt, im nächsten Jahr, nächste Saison bin ich wieder dabei und in Hamburg kann man ja sehr, sehr viel erleben, da ist ja für jeden was dabei. Also ich, wie gesagt, bin immer gerne am Hafen, Krabbenbrötchen, Astra und ein bisschen Schiffe gucken, das ist so meine Lieblingsbeschäftigung neben dem Fußball natürlich dann auch in Hamburg.
Okay, das werden dir sicherlich viele Fans gleich tun, dann könnten wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht doch trotzdem in unserer Konstellation bleiben und vielleicht noch jemanden dazu nehmen, der vor Ort war. Ich weiß, dein Kollege Lennart zum Beispiel wird, glaube ich, auch vor Ort sein. Können wir ja nochmal in die interne Planung gehen. Dann wäre jetzt noch die abschließende Frage, was glaubst du denn, was bekommen wir für ein Spiel am Millerntor am Samstag zu sehen und wie geht's aus?
Also es wird definitiv auch aufgrund eurer Tabellenkonstellation sicherlich ein umkämpftes Spiel werden. Es wird ein Spiel sein, wo sicherlich die Stimmung auch entsprechend von eurer Seite aus ist. Das haben wir jetzt schon gegen Union Berlin erlebt. Ich würde eure zwei Stadien mal so ein bisschen miteinander gleichsetzen, was die Stimmung angeht. Es ist eine sehr besondere Stimmung. Es werden auch viele VfBler da sein. Der Gästeblock ist voll. Also es wird, glaube ich, schon eine umkämpfte Partie werden. Es wird eine Partie werden, wo sicherlich der VfB auch wieder versucht, mit viel Ballbesitz dann eben auch eine gewisse Spielkontrolle zu erlangen. Aber natürlich auch so ein Stück weit sich gegen die Zweikampfhärte von euch zur Wehr setzen wird. Da wird sicherlich Sebastian Hoeneß auch mit seinem Team die Jungs gut vorbereiten drauf. Und dementsprechend, es wird, glaube ich, eine enge Partie werden. Ganz klar. Also das ist so meine Einschätzung, wenn ich mir so beide Teams aktuell anschaue.
Und wenn ich dich auf ein Ergebnis festnageln wollen würde?
1-2-2.
Okay, das könnte ja tatsächlich für uns reichen, ein Punkt, wenn Heidenheim nicht gerade noch gegen Bochum gewinnt am Freitag, dann wäre dieser Punkt auf jeden Fall schon Gold wert. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich wäre mit meinen Fragen für heute Abend soweit durch. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du mir und den HörerInnen heute mitgeben möchtest?
Ja, also es hat mich auf jeden Fall gefreut, mal wieder bei euch zu Gast zu sein. Wie gesagt, es ist jetzt schade, dass ich es nicht nach Hamburg schaffe. Sonst hätte ich da, glaube ich, auch eine richtig coole Zeit gehabt. Das ist immer schön und ja, ich hoffe einfach, dass es friedlich bleibt, weil wie gesagt, es werden viele VfBler, das weiß ich, in der Stadt unterwegs sein und das ist einfach das Wichtigste, dass alle dann auch wieder gesund nach Hause kommen, alle nett zueinander sind, bei aller Rivalität, die man hat und einfach alle eine gute Zeit haben, ein schönes Spiel sehen und am Ende vielleicht dann auch zufrieden sein können. Das ist so, glaube ich, ein gutes Schlussfazit für dieses Vorgespräch.
Ja, dem schließe ich mich gerne an. Ich finde, man kann rund um die 90 Minuten, in denen man sich dann kurz scheiße findet, immer eine gute Zeit miteinander haben, zusammen ein Bier trinken und ja, einfach ein schönes langes Mai-Wochenende miteinander verbringen und ja, wenn sich alle so verhalten, wie man sich das wünscht, sollte dem auch nichts im Wege stehen. Jannik, ich danke dir für dieses Vorgespräch. Wie gesagt, wir gucken mal, in welcher Konstellation wir uns dann nach dem Spiel zusammenfinden und ja, bin gespannt, wie es am Samstag ausgeht. Ich wäre mit dem Punkt auch vollkommen fein, den sehe ich auch als realistisch an, eben aufgrund unserer Formkurve, die um einiges besser ist als die eure und von daher schauen wir mal, wie es ausgeht und ja, wünschen uns gegenseitig einen schönen Spieltag. Du wirst das ja dann von zu Hause verfolgen. Ich werde am Millerntor sein, viele HörerInnen sicherlich auch. Macht euch ein schönes Mai-Wochenende. Danke euch fürs Zuhören und ciao, ciao.
Ciao, servus.
Weiter! Fußball immer weiter! Schieß unser nächstes Tor!